Moin Moin aus dem Norden und herzlich willkommen zur Nummer 5 der Antipasti Schulentwicklung. Schulentwicklung in kleinen Häppchen. Thema heute: Arbeit am System, an der Schule. Als Leitung sind Sie in unterschiedlichen Rollen gefordert. Als Coach in Einzelgesprächen, als Moderator oder Moderatorin in der Teamentwicklung, als Konfliktmanager, wenn Regeln verletzt werden. Das alles berührt Ihre persönliche Meisterschaft. Jetzt aber geht es um die ganze Schule, um das Gesamtsystem. Wie kann eine Schule eine lernende Schule bleiben oder werden? Lernende Schule heißt nicht, dass das Gebäude lernt. Es geht um alle in der Schule Tätigen. Die sind in einen umfassenden Lernprozess einzubeziehen, vor allem alle Lehrkräfte. Je nach Schülerzahl kommt da eine beachtlich große Gruppe zusammen, oft mehr als 40 bis über 100 Personen. Die treffen sich mehr oder weniger regelmäßig in Konferenzen und an pädagogischen Tagen. Und das wäre die Chance, alle an der Entwicklung der Schule zu beteiligen. Aber wie? Zuerst ein Beispiel, wie es nicht geht. Eine erfahrene Beratungslehrerin hat mir ihr Leid geklagt. Hier ist ihr Bericht.
Seit einiger Zeit ist überall Evaluation angesagt. Und nun wollte unser Chef, dass die Lehrer sich evaluieren lassen, mit einem einfachen Rückmeldebogen. Mit dem sollten die Schüler den Unterricht beurteilen und die Atmosphäre und die Schule überhaupt. Und damit ist der Chef krachend gescheitert. Er hat seine Idee in der Gesamtlehrerkonferenz vorgetragen, im Alleingang, voller Begeisterung. Aber die waren wie vom Donner gerührt. Der Plan wurde abgeschmettert. Der Chef hat zwar eine Leitungsgruppe, mit der er das Thema auch schon länger diskutiert, aber dann hat er es ohne Absprache eingebracht, auf eigene Faust. Das Kollegium hat ihm eine herbe Bauchlandung beschert. Beurteilung durch die Schüler? Völlig undenkbar. Er war hinterher ganz geknickt und hat einigen gesagt, dass er über Rücktritt nachdenkt.
Soweit der Bericht. Was lernen wir daraus? Veränderung von oben diktiert, ein Top-Down-Führungsstil, das funktioniert nicht. Lehrerkollegien sind allergisch gegen Anweisungen von oben. Die lassen sie abtropfen mit passivem Widerstand, mit Verweigerung, Desinteresse, innerer Kündigung. Solche Sitzungen werden abgesessen. Viel wertvolle Arbeitszeit wird sinnlos vergeudet. Leider kein Einzelfall. In 20 Weiterbildungskursen haben wir mit Leitungskräften aus ca. 250 Schulen gearbeitet. Die haben uns durchweg bestätigt, dass dieser Konferenzstil keine exotische Ausnahme ist. Eine mir bekannte Oberstudienrätin unterstreicht das.
Genau so lief es in meiner Schule. In der Gesamtkonferenz setzte man sich möglichst nach hinten. Viele korrigierten, manche lasen, zwei Kollegen schliefen regelmäßig ein und man beobachtete mit Vergnügen, wann der herabsinkende Kopf sie aufwecken würde. Schon die Sitzordnung spricht Bände. Da sitzen in so einer Konferenz 80 Leute in einem großen Haufen, 30 mit dem Rücken zum Vortragenden. Hinten werden Pullover gestrickt oder Klassenarbeiten korrigiert. Zeit wird abgesessen. Selbstverliebte Vielredner, Clowns, Streithähne dominieren.
Zitat Ende. Meine Diagnose: eine gigantische Zeitverschwendung. Nicht in allen, aber in viel zu vielen Schulen. In einem System, in dem die Beteiligten über Zeitknappheit und Hetze klagen. Das wäre ein lohnendes Forschungsthema für Soziologen. Der Autor eines Büchleins zum Zeitmanagement in Schulen greift sogar zu einem Bibelwort. Etliche schrien so, etliche ein anderes. Und die Gemeinde war irre. Und die meisten wussten gar nicht, warum sie zusammengekommen waren. So im 19. Kapitel der Apostelgeschichte. Vergnüglich nachzulesen. Haben die abgebrühten Skeptiker also recht? Ist da nichts zu machen? Doch, hier kommt der Gegenbeweis. Eine frisch gebackene Schulleiterin hat das Problem der großen Konferenzen angepackt. Sie beschreibt zuerst, wie die vor ihrem Amtsantritt liefen.
Da waren etwa 40 Kolleginnen versammelt, 3 Stunden lang, und es kam wenig dabei heraus. Als einziges methodisches Mittel wurde eine Rednerliste genutzt. Effektiv war das nicht. insgesamt 120 Arbeitsstunden mit wenig Wirkung. Im Grunde haben da nur 4 Leute diskutiert. Der Rest hat das mehr oder weniger über sich ergehen lassen. Der Schulleiter hat eine Rednerliste geführt. Die, was sagen wollten, hat er der Reihe nach aufgerufen. Die große Mehrheit hat immer nur gehofft, dass es bald zu Ende ist. Hinterher hat man sich immer sehr unzufrieden geäußert. Als ich die Schulleitung übernommen hatte, hatte ich richtige Angst vor diesem Termin. Und ich habe mir dann so geholfen, dass ich die erste Konferenz kurz gehalten habe. Nur eine Stunde. Ich habe nur die Wünsche gesammelt, die das Kollegium an die künftige Konferenzkultur hatte. Die habe ich einzeln aufschreiben lassen. Da kam eine ganze Menge zusammen. Und das haben wir dann ausgewertet und in unserer Leitungsgruppe. Unser Ziel war es, die Passivität des Kollegiums in diesen Konferenzen zu beenden. Also haben wir immer nur ganz kurze Plenumszeiten vorgesehen. Die eigentliche Arbeit lief immer in kleinen Gruppen, nach dem Prinzip große Gruppen klein machen. Dazu haben wir die Sitzordnung so verändert, dass Interaktion, Dialoge, Diskussionen an kleinen Tischen möglich wurden, wie in einer Kneipe. Und wir haben geklärt, welche Gremien für welche Themen überhaupt zuständig sind. Was bearbeiten die Fachkonferenzen, was die Jahrgangsteams? Die treffen sich alle im Rahmen der großen Konferenzen. Und so arbeiten jetzt alle mit. In den Gruppen kann viel intensiver diskutiert werden als in einem Plenum. Wir orientieren uns ja an den Themen, die aus dem Kollegium kommen. Da laufen zum Beispiel die Diskussionen, die für die Qualität des Unterrichts wichtig sind. Es gibt eine Tagesordnung, der die gesammelten Themen zu entnehmen sind, und dann ist entscheidend, dass in Kleingruppen gearbeitet wird. Um deren Moderation geht es wesentlich. Und dafür haben wir Fortbildung organisiert, um zu lernen, wie man Gruppen sinnvoll moderieren kann. Auch kollegiale Beratung kann in diesem Rahmen stattfinden. Ein Nachmittag pro Woche ist für alle festgelegt. Da finden alle Konferenzen statt. Einige Termine sind pro Jahr vorgegeben. Die restlichen organisieren die Gruppen selbst. Der Zeitaufwand insgesamt ist gleich geblieben. Die Umstellung war nicht einfach. Es gab auch Kritik. Das sei nicht demokratisch entschieden worden. Und das stimmt auch. Wir haben die Wünsche gesammelt, aber die Struktur haben wir vorgegeben, um überhaupt erst Arbeitsfähigkeit herzustellen. Inzwischen hat sich das eingespielt und bewährt.
Soweit das zweite Beispiel. 2 Prozeduren also, ein missglückter Alleingang und ein gelungenes Modell, das sich bewährt. Daraus lassen sich wichtige Schlüsse ziehen. Top-Down-Vorgaben bringen nichts. Das lehrt die Alltagserfahrung. Das betonen prominente Erziehungswissenschaftler. Das lehrt auch die Systemtheorie. Trotzdem sollen Sie als Leitung leiten. Wie kann das dann gehen? Die Lösung? Verabschieden Sie sich von hinderlichen mentalen Modellen. Viele Leitungen denken, ich muss immer informieren, dann bin ich juristisch abgesichert und dann fühle ich mich als Leitung aktiv. Aber Informationen lassen sich digital verbreiten. Stattdessen geht es darum, Arbeitsfähigkeit überhaupt erst herzustellen. Das erfordert eine ganz andere Leitungsrolle. Im Bild, wie ein Zeltbauer, errichten Sie ein schützendes Dach, unter dem können viele unterschiedliche kreative Aktivitäten stattfinden. Ist das Zelt gebaut, dann sind Sie in der Rolle Regisseur oder Regisseurin. Dann steuern Sie den komplexen Gesamtprozess, sorgen für Transparenz des Verfahrens, für Querinformationen, für methodische Kompetenz und schließlich für fundierte Entscheidungen. Die Zauberformel dafür haben Sie schon gehört. Große Gruppen klein machen. Mit kleinen Gruppen, 6 bis 12 Personen stark, kennen Sie sich ja aus. Da geht es um Teamentwicklung. Die Zauberformel beschert Ihnen in der Gesamtkonferenz jetzt mehrere Teams gleichzeitig, die parallel an verschiedenen Themen arbeiten können. Und zwar an den Themen, die die Lehrkräfte für sinnvoll und nötig halten. Als Leitung steuern Sie den Prozess. Diese Regiearbeit ist wichtiger und anspruchsvoller, als Informationen per Monolog vorzutragen. Und wenn Sie so arbeiten, dann steht Ihre Leiter an der richtigen Wand. Die richtigen Themen sind gefunden, wenn die Lehrkräfte die Arbeit daran als Unterstützung und Förderung ihrer Alltagsarbeit erleben. Aber wie finden sie die? Das geht sehr gut und zeitökonomisch mit einem Konsensverfahren. Wir skizzieren mal, wie das geht. Am besten nutzen Sie dafür einen pädagogischen Tag. Den können Sie etwa so eröffnen.
Ich möchte die Schule mit Ihnen zusammen voranbringen. Sie wissen am besten, was unserer Schule guttun würde und welche Themen anstehen. Welche Themen sollten wir vordringlich bearbeiten, wenn wir unserem pädagogischen Auftrag professionell gerecht werden wollen?
Erster Schritt. Bitte notieren Sie 4 Themen, die Sie persönlich für wichtig halten. Jedes Thema auf ein Kärtchen. Zweiter Schritt. Diskutieren Sie mit Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin die gesammelten 8 Punkte und reduzieren Sie sie auf 4. Argumentieren Sie, machen Sie sich stark für Ihre Punkte. Je überzeugender Sie sich einsetzen, desto größer ist die Chance, dass Ihr Anliegen am Ende auf die Agenda kommt. Dritter Schritt. Treffen Sie sich als Paar mit einem weiteren Paar als Vierergruppe. Diskutieren Sie die gesammelten 8 Punkte und reduzieren Sie sie wieder auf 4. Vierter Schritt. Bilden Sie Achtergruppen und finden Sie da die 4 wichtigsten Themen heraus. Fangen Sie diesen Prozess mit 10 Minuten für die Einzelarbeit an. Dann geben Sie 20 Minuten vor, dann 30, schließlich 45. Nehmen wir an, Sie hätten ein Kollegium mit 32 Personen. Dann haben Sie am Ende 4 Achtergruppen. Die fragen Sie reihum nach Ihren 4 Punkten und die notieren Sie auf Flipchart, durchnummeriert, für alle lesbar. Doppelungen können Sie streichen. Am Ende sind es dann vielleicht 12 Punkte. Die werden jetzt gewichtet. Jede Lehrkraft verteilt per Filzstift 3 Stimmen auf dem Flipchart. So finden Sie die derzeit wichtigsten Baustellen für Ihre Schule, die Grundlage für die weitere strategische Arbeit. An einem Vormittag, sehr zeitökonomisch. Diese Baustellen sind dann im Rahmen der Konferenzzeiten methodisch zu bearbeiten in einzelnen Projekten. Und damit können Sie am Nachmittag des pädagogischen Tages gleich beginnen. Je nach Kollegiumsgröße legen Sie die Zahl der möglichen Kleingruppen fest. Bei 32 Leuten hätten Sie dann zum Beispiel 4 Projektgruppen zu je 8 Leuten. Projektthemen sind die 4 Punkte, die die meisten Stimmen erhalten haben. Alle ordnen sich einer Gruppe zu und können dabei ihr persönliches Interesse berücksichtigen.
Jetzt brauchen Sie moderationserfahrene Kolleginnen, Räume für Gruppenarbeit, Flipcharts und die Projektarbeit kann beginnen. Wenn Sie so vorgehen, ernten Sie einen dreifachen Gewinn. Erstens, Sie nutzen die vorhandenen Ressourcen, die Ideen der Betroffenen. Das erhöht die Qualität der Entscheidungen. Zweitens, Sie trauen den Betroffenen Verantwortung zu. Das steigert die Motivation und sorgt für ein gutes Arbeitsklima. Und drittens, weil Sie die Betroffenen beteiligen, werden die am Ende die erreichten Lösungen und Entscheidungen eher mittragen und umsetzen.
Wenn dies Vorgehen am Anfang vielleicht nur holprig funktioniert, bleiben Sie trotzdem dran. Lernen Sie aus den Stolperfallen. Lassen Sie sich helfen. Zwischen den Terminen können Sie sich von erfahrenen Leitungskräften beraten lassen, per Zoom oder FaceTime oder Telefon. Alle Informationen zur kostenlosen Beratung für Sie finden Sie auf der Internetseite des Schulbundes Nord e.V. Adresse www.evangelischer-schulbund-nord.de und dann Fortbildung. Da finden Sie auch das ganze Buch kostenlos runterzuladen. Und weitere Anregungen, wie Sie mit Hilfe des Buches an der Schulentwicklung arbeiten können, zusammen mit Ihrem Kollegium. Alles Gute für Ihr weiteres Lernen und Moin Moin aus dem Norden.